Es gibt das Bild von Heroin und Crystal als Drogen, die direkt nach dem ersten Konsum in eine körperliche Abhängigkeit führen. Inwiefern trifft bzw. trifft dieses Bild nicht zu?
Also Heroin und Crystal sind erstmal sehr unterschiedliche Drogen, muss man sagen. Und Substanzen können zu Abhängigkeiten führen, wenn bestimmte Voraussetzungen zusammenkommen. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Ich erkläre Patienten häufig etwas von dem Risikomodell. Das Risikomodell erklärt das Entstehen von Erkrankungen und trifft eben auch auf die chronische Erkrankung der Abhängigkeitserkrankung zu. Um eine Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln, hat also viel damit zu tun, wie viele Risikofaktoren bringe ich persönlich mit, um eine solche Abhängigkeit zu entwickeln. Unabhängig davon spielt natürlich auch die konsumierte Substanz eine Rolle. Wie hoch ist das Suchtpotenzial, was diese Substanz an sich mitbringt? Und da sind einige Substanzen sehr viel gefährlicher oder haben ein höheres Suchtpotenzial als andere Substanzen. Ein nicht so hohes Suchtpotenzial haben zum Beispiel Halluzinogene wie Psilocybin, also der Wirkstoff, der in dem Fliegenpilz zum Beispiel drin ist. Ein sehr hohes Suchtpotenzial, was viele vielleicht nicht wissen, hat zum Beispiel das Nikotin, weil wir für das Nikotin Rezeptoren in unserem Gehirn haben, die direkt etwas im Belohnungszentrum auslösen. Und wenn wir Rezeptoren in unserem Körper haben für bestimmte Substanzen, dann sind wir auch darauf vorbereitet, dass diese Substanzen in uns wirken. Und dann kommt es ein bisschen auf die Verteilung und die Dichte der Rezeptoren an. Und Nikotin, Opiate, also das Heroin, also ein sehr starkes Opiat ist, und auch das Methamphetamin haben ein hohes Potenzial. Wobei das Methamphetamin oder gebräuchlich Crystal genannt, deswegen ein hohes Suchtpotenzial hat, weil der Rausch, den der Konsument erlebt, etwas ist, was offensichtlich sehr überwältigend ist und ein hohes Bedürfnis auslöst, dies wiedererleben zu wollen. Allerdings muss man auch sagen, nicht jeder, der einmal Methamphetamin probiert, wird automatisch davon abhängig werden. Also da ist man auch nicht gut beraten, wenn man jetzt da mit Panikmache versucht, den Konsum erstmal per se zu tabuisieren.
Wieso ist die Abhängigkeit oder der Entzug bei Heroin dann so stark und wie wirken diese auf den Körper bzw. auf das menschliche Gehirn?
Vielleicht lohnt es sich an dieser Stelle kurz auf die Unterschiedlichkeit der Substanzen einzugehen. Man kann die Substanzen in ihrer Wirksamkeit vielleicht so in drei große Gruppen einteilen. Wir haben Substanzen, die konsumiert werden, damit ich mich ruhiger fühle, damit ich mich entspannter fühle, mir alles nicht so wichtig ist, die sogenannten Downer. Dann haben wir die sogenannten Upper. Ich will mich pushen, mir soll es gut gehen, ich will viel erleben, alles muss bunt und schnell sein, ja. Und dann gibt es eben noch die Halluzinogene, die meine Sinneswahrnehmung sehr verändern, wozu eben Pilze oder das LSD, was vielleicht auch einige kennen vom Namen her, mitwirken. Natürlich hat nicht jede Droge nur eine Wirkung und häufig kommt es eben auch auf die Dosierung an. Also je nachdem, mit welcher gewünschten Wirkung ich die Substanz einsetze, umso mehr möchte ich natürlich diese Wirkung für mich auch immer wieder erleben. Und wenn ich im Körper Rezeptoren habe, wo diese Substanz sich anbinden kann. Und je häufiger ich diese Substanz nehme, umso mehr brauche ich auch von der Substanz, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Die Opiatrezeptoren, die wir in unserem Körper haben, die haben wir ja da nicht ohne Grund. Das ist das Endorphinsystem. Wir können also auch für uns selber Endorphine bilden, wenn wir zum Beispiel etwas Schönes erleben. Also das rauschhafte Erleben ist ja nicht unbedingt nur an Substanzen gebunden. Aber Substanzen können uns dieses Gefühl geben und dieses erlebbar machen, ohne dass wir vielleicht vorher einen Marathon laufen mussten und dieses überwältigende Rauscherlebnis, ich habe das geschafft. Das hat auch etwas mit unserem inneren Endorphinsystem zu tun. Wenn ich also eine Substanz nehme, die mich immerzu in einen Glückszustand versetzt. Und wenn ich immer mehr davon nehme, um eine Wirkung zu haben, dann regulieren sich meine Rezeptoren im Körper eben auch nach oben. Also ich habe immer mehr Rezeptoren, die ich auch bedienen muss. Und wenn ich die nicht bediene in dem System, dann entwickeln die einen Entzug. Der ist extrem unangenehm. Und wenn man einen Heroinentzug sich vorstellen möchte oder ein Beispiel dafür, dann sollte man sich wirklich also auch den Film Trainspotting ansehen. Es ist also Durchfall, Schüttelfrost, ein ganz unangenehmes, grippales Gefühl. Aber, und das ist etwas, was jetzt vielleicht etwas hart klingt, es ist in der Regel kein lebensbedrohlicher Zustand.
Wie beschreiben die Patientinnen den Zustand unter Heroin, den sie dauerhaft verspüren wollen? Sind die Beschreibungen vielleicht auch unterschiedlich?
Also wenn die Patienten zu mir kommen, sind die ja schon lange sehr weit weg von diesem angenehmen ersten Erlebnis. Oft liegen viele Jahre auch hinter den Patienten mit Erfahrung, die Substanz weglassen zu wollen. Das Rauscherlebnis kann viele Faktoren haben. Es muss das Setting gut stimmen. Und oft ist das erste Erlebnis etwas, was, wenn man jetzt zum Beispiel aus sehr schwierigen Verhältnissen kommt und auf einmal ist das alles nicht mehr da. Auf einmal spielt das alles keine Rolle und es fühlt sich nur noch warm, weich und geborgen an. Das sind tatsächlich Beschreibungen, die uns Patienten berichten und sagen, und das möchte ich immer wieder haben. Und ich halte das gar nicht mehr aus ohne die Substanz, weil dann ist alles so kalt und grau und ich muss mich der Realität stellen, die alles andere als schön ist. Und das führt, wenn die Umgebungsbedingungen so ungünstig sind, eben kann zu einer Abhängigkeitsentwicklung bei so einer starken Substanz wie Heroin führen. Und da komme ich wieder auf meine erste Äußerung hin, dass es eben immer individuell geschaut werden muss, wie hoch ist das persönliche Risikoprofil.
Wie viel Einfluss haben denn äußere Faktoren auf die Entscheidung, härtere Drogen zu konsumieren, vielleicht im Hinblick auf den Freundeskreis und auf das Elternhaus?
Ich glaube, so eine richtig feste Entscheidung, ich nehme jetzt harte Drogen und ich werde jetzt drogenabhängig, ich glaube, diese Entscheidung trifft niemand bewusst. Ich glaube, dass sich so eine Abhängigkeitserkrankung eher entwickelt und häufig ja auch in dem Glauben, ich habe das im Griff, bei mir passiert das nicht, vielen anderen ist es passiert, aber mir kann das gar nicht passieren. Dass man jetzt so einen Gruppenzwang hat, weil das alle konsumieren, das kann vielleicht am Anfang so eine Rolle spielen. Was ich tatsächlich in dem Zusammenhang durchaus erwähnen muss, ist vielleicht, wie komme ich an meine Substanz heran? Und da ist das illegale Beschaffen von Cannabis, was ja für in der Adoleszenz ja eine Substanz ist, wo der Konsum sehr weit verbreitet ist und was ich als Psychiaterin auch überhaupt gar nicht gutheißen kann, das muss ich an der Stelle auch gleich sagen, weil es einfach da auch ein hohes Risikopotenzial gibt. Aber was ich schon als schwierige Situation sehe, was mir auch viele Patienten berichten, ist, dass sie eben mit Cannabis oder THC angefangen haben und da eben in Kontakt mit Dealern gekommen sind, die, wenn man jetzt mal ehrlich ist, auch nicht so ganz das persönliche Wohlergehen der Kunden im Blick haben, sondern schon auch ihr persönlichen Profit und ihr Durchkommen. Die Dealer haben oft auch andere Dinge dabei, die vielleicht nicht so vermeintlich harmlos sind. Und dann probiert man vielleicht mal das eine oder das andere. Und wenn dann noch andere Risikofaktoren dazukommen, also vielleicht ein Elternhaus, wo man nicht so viel Unterstützung bekommen hat, eine Kindheit, wo man nicht gut Selbstvertrauen und innere Stärke auch für sich aufbauen konnte, wo man vielleicht auch in der Schule häufig Schwierigkeiten hat, im Freundeskreis auch keine stabile Freundschaft entwickeln konnte, keine Vertrauensperson hat, an die man sich wenden kann mit den Sorgen und sich eben oft sehr einsam fühlt, vielleicht auch Gewalterfahrung erleben musste oder vielleicht auch unter extremen Leistungsdruck steht, weil das Elternhaus eben da großen Wert drauf legt, dass nur die Leistung stimmt und innere Werte vielleicht nicht so zum Gelten kommen. Also wenn da so Risikofaktoren zusammenkommen, also das sind nicht nur äußere Faktoren, die dazu führen.
Welche weiteren äußeren Faktoren gibt es denn noch, vielleicht auch im Hinblick auf die USA, wo viele Schmerzmittelpatientinnen aufgrund monetärer Notstände vermehrt zu Heroin greifen, um eine Beruhigung zu erzielen?
Das ist auch eine sehr gute Frage, die mir persönlich auch nicht so klar war, bis ich diesen wirklich sehr empfehlenswerten Film Ben is Back gesehen habe. Das war mir nicht so klar, dass also in dem doch vorwiegend privatversicherten und nicht so gut abgesicherten Gesundheitssystem in den USA viele Schmerzpatienten relativ rasch mit den Opioiden versorgt werden. Kurze Erläuterung, Opioide sind synthetisch hergestellte Substanzen, die an den Opioidrezeptoren in unserem Körper wirken und deshalb als Schmerzmittel hergestellt werden. Die Opiate sind die natürlichen Varianten, die eben aus dem Schlafhormon gewonnen werden. In der USA haben wir es wahrscheinlich mit einem Großteil an Opioidabhängigen zu tun, die also über eine Substanz, die ihnen ärztlich verordnet worden ist, als Schmerzmittel, wo es nicht leitliniengerecht verordnet wurde oder die Schmerzmittel eben zu lange gegeben wurden und auch nicht gut abdosiert wurden, die Schmerztherapie vielleicht nicht qualifiziert durchgeführt wurde. Und dann vor allem, wenn die Krankenversicherung wegfiel oder die nicht mehr bezahlt werden konnten, die Medikamente, dann eben auch keine Ersatztherapie angeboten werden konnte. Also sehr beeindruckend ist es einfach, dieses Scheitern dieses jungen Mannes in diesem Film zu sehen. Und ich als Substitutionsärztin habe die ganze Zeit gedacht, boah, und in was für einem guten System leben wir, wo diesen Patienten tatsächlich eine Substitutionsbehandlung angeboten werden kann, wenn also nicht mehr der Schmerz der Grund ist, das Medikament weiterzunehmen, sondern der drohende Entzug, den ich unbedingt vermeiden möchte, weil der körperlich so unangenehm ist. Die Patienten kann ich mit einer Substitutionsbehandlung, wo ich also diesen Ersatzstoff verabreiche und dann entweder schrittweise abdosiere in einer stationären Entgiftungstherapie, kann das stationär begleitet werden. Da haben wir hier doch deutlich günstigere Voraussetzungen und werden wahrscheinlich diese desolaten Zustände, die es da jetzt gerade auch in den USA zu sehen gibt, hoffentlich nicht erleben müssen.
Ja, Sie sprachen gerade schon die Substitutionsbehandlung als eine mögliche Behandlung einer Sucht an. Könnten Sie diese vielleicht nochmal kurz erläutern und welche anderen Möglichkeiten gibt es vielleicht auch, um sich andersweitig Hilfe zu suchen?
Da sind wir hier in einer sehr günstigen Position, dass wir tatsächlich ein sehr weit gefächertes Suchthilfesystem haben. Wenn man jetzt die einzelnen Betroffenen und die einzelnen Sektoren anschaut, gibt es schon viele Meinungen, dass es zum Beispiel auch viel mehr noch geben könnte. Das ist auch richtig. Insbesondere die Substitutionsbehandlung könnte noch sehr viel flächendeckender aufgebaut werden und wir könnten viel mehr heroinabhängige oder opioidabhängige Patienten wirklich qualifiziert in ihrer Abhängigkeitserkrankung begleiten. Aber nicht jeder Abhängige muss in eine Substitutionsbehandlung. Das ist ganz klar. Wenn die Abhängigkeit noch nicht so lange besteht, der Konsum nicht so hoch war, die Umgebungsfaktoren stabil genug sind, dann schaffen das auch wirklich eine erstaunliche Menge an Menschen, das ohne Substitutionsbehandlung zu beenden. Es gibt stationäre Entgiftungsangebote, wo man sozusagen unter medizinischer Begleitung die Substanz abdosiert und sozusagen die Entzugsbehandlung medikamentös begleitet. Es gibt auch Einrichtungen, die das nur mit Komplementärverfahren macht, also Akupunktur und so Dämpfe. Da habe ich eine sehr beeindruckende Einrichtung in der Nähe von Hamburg mal besucht. Also da gibt es tatsächlich, sage ich, auch für jeden individuellen Krankheitsverlauf einen individuellen Therapieansatz. Und das macht es auch extrem spannend. Wir haben hier vor Ort, würde ich immer empfehlen, erstmal in die TROPS zu gehen, also die Drogenberatungsstelle. Die haben ein sehr breit aufgestelltes Beraterteam, die sich auch mit der Behandlung gut auskennen. Und die Substitutionsbehandlung ist ein Teil der Suchtmedizin. Es gibt dann noch die Langzeitentwöhnungsbehandlung, wo man sich sozusagen, wenn man feststellt, die reine Entgiftung ist es nicht. Es fällt mir sehr schwer, auch dauerhaft keine Substanzen zu konsumieren, ob das jetzt Alkohol ist oder Methamphetamin oder Heroin. Dann gibt es die Möglichkeit einer Langzeittherapie. Das ist in der Regel so zwischen 12 Wochen ein halbes Jahr, manchmal auch ein ganzes Jahr. Das sind oft Einrichtungen, die so ein bisschen wohnortfern arbeiten, dass man einfach auch mal einen Ort hat, zur Ruhe zu kommen, sein Leben neu zu sortieren und erstmal zu schauen, was ist eigentlich mit mir los, wo will ich hin, wie kann ich das angehen, und dort auch therapeutische Unterstützung bekommt. Das sind sehr gute Einrichtungen, die auch wirklich mit einem individuellen Angebot reagieren, wenn man Unterstützung sucht.
Viele heroinabhängige Personen sind ebenfalls stark gefährdet, einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf zu haben und haben durch Vorerkrankungen dort ein höheres Risiko. Welche weiteren Herausforderungen birgt die Corona-Pandemie für abhängige Personen in Bezug auf sozialen Rückzug, Beschaffung bzw. auch die Suche nach Hilfe?
Wir haben etwas festgestellt bei uns in der Praxis, dass wir erstmal in dem ersten Lockdown eine erhöhte Nachfrage hatten, dass Patienten zu uns in die Substitutionsbehandlung kommen wollten, was extrem schwer war, weil die Zugangswege über die Drops erschwert waren. Wir haben jetzt auch nicht unbegrenzte Kapazitäten bei uns in der Praxis, also alle aufzunehmen. Wir müssen dann auch ein bisschen wichten, wer ist jetzt ganz dringlich dran. Und was das Problem war, durch die Ausgangsbeschränkung, gerade im ersten Lockdown, war eben für viele auch der Weg zum Dealer nicht mehr möglich. Und es sind tatsächlich dann solche Situationen entstanden. Auch wir mussten unser Ausgaberegime ein wenig anpassen und haben da ganz erstaunliche Dinge auch in unserer Behandlung erlebt. Einige sind damit sehr gut zurechtgekommen, in der Eigenverantwortung mit dem Medikament umzugehen. Einige haben festgestellt, dass der tägliche Kontakt zu unserem Praxisteam auch eine große Stabilität geben kann, haben direkt aktiv nachgefragt, wann kann ich denn wieder jeden Tag kommen? Mir geht es einfach nicht so gut, wenn ich so allein bin. Also das war für uns eine sehr spannende Erfahrung auch, wie unsere Arbeit wirkt, das nochmal so geschildert zu bekommen und auch direkt zu erleben. Aber es ist tatsächlich so, dass die soziale Isolation, der die Familien jetzt momentan so ausgesetzt sind, schon eine extrem hohe Belastung sind. Und wir versuchen ja auch immer damit zu arbeiten, was gibt es denn noch für Dinge, die einem gut tun, neben der Substanz. Und da sind wir momentan natürlich, können wir kaum Empfehlungen geben, weil die einfach momentan alle schwer umzusetzen sind. Das ist ein großes Problem. Wir arbeiten aber täglich mit den Patienten dran, bieten Gespräche an und versuchen ihnen als Sozialkontakt und als stabiler Ansprechpartner so gut wie es geht zur Seite zu stehen. Die schwereren Krankheitsverläufe haben etwas damit zu tun, dass natürlich der intravenöse Gebrauch von Heroin, dass durch diesen Konsum eben viele Infektionen aufgetreten sind und sozusagen viele Erkrankungen und Herzbeutelentzündung, Herzentzündung, verschleppte Infektionen, das Immunsystem von Menschen sowieso sehr reduziert und damit eben auch anfälliger macht für andere Erkrankungen. Viele haben chronische Erkrankungen, weil sie auch neben der Heroinsucht auch noch eine Alkoholabhängigkeit haben. Und besonders große Sorgen machen wir uns um unsere methamphetaminabhängigen Patienten, die sozusagen durch den Methamphetaminkonsum ihre Immunabwehr extrem reduzieren, ihre Gefäße schädigen, die Schleimhäute schädigen, wo wir ja wissen, dass das Covid-19-Virus sich eben dort besonders festsetzt. Und deshalb versuchen wir auch unsere Patienten so gut es geht zu schützen, indem wir auch versuchen, soweit es möglich ist, ihnen diese FFP2-Masken, wenn sie nicht von der Kasse bekommen können, zur Verfügung zu stellen. Weisen die Patienten immer wieder auf Abstandsregeln hin. Auch das ist etwas, wo wir unsere Verantwortung sehen.
Wenn die Drogenabhängigkeit das eigene Leben bestimmt, dann bestimmt es auch das Leben der Kinder. Wie gehen die Kinder mit der Drogensucht der Eltern um?
Das ist jetzt eine Frage, die ich vielleicht nicht ganz so kompetent beantworten kann, weil wir die Kinder nicht direkt bei uns in der Sprechstunde sehen. Wir haben aber viele junge Mütter, auch junge Väter, die sich sehr um ihre Kinder kümmern. Und wenn man bei uns in Behandlung kommt, gibt es Behandlungsvereinbarungen und wir legen großen Wert darauf, dass, wenn es möglich ist, eben auch mit dem Jugendamt, wenn Kinder mit im Haushalt leben, eine enge Zusammenarbeit möglich ist. Natürlich müssen wir und möchten wir auch sehr die Schweigepflicht, die wir ja in unserer ärztlichen Behandlung als oberste Priorität haben, und die auch Grundvoraussetzung ist, dass die Patienten überhaupt zu uns kommen können und sich uns gegenüber überhaupt erst öffnen können und über manche Dinge auch sprechen können. Das ist oft ein schwieriger Spagat. Hier leistet aber auch die Drogenberatungsstelle eine große Arbeit. Wir sind mit dem Jugendamt in enger Kooperation. Wir bieten Weiterbildung an. Wir bieten auch, also auch wenn die Menschen nicht bei uns in der Praxis Patienten sind, bieten wir zum Beispiel mit dem Jugendamt in einer Kooperation an, dass man bei uns Drogenscreenings durchführen kann, um seine Konsumfreiheit dem Jugendamt vorzulegen im Rahmen einer Mitarbeitsvereinbarung. Also das versuchen wir sehr gut möglich zu machen, um die Familien zu schützen, um die Kinder zu schützen. Und ich persönlich sehe das auch als einen großen Auftrag in meiner täglichen ärztlichen Arbeit, dass wenn ich die Eltern behandle und den Eltern ermögliche, mit ihrer Suchterkrankung umzugehen und da möglichst stabil zu werden, dass ich dann auch immer den Kindern helfe, wenn es den Eltern besser geht, dass sie sich dann auch besser um ihre Kinder kümmern können. Wir fragen immer nach den Kindern, wir haben die Kinder mit im Blick. Wenn sie nicht mehr ganz so klein sind, legen wir großen Wert darauf, dass sie in eine Einrichtung gehen, unterstützen unsere Patienten auch dabei, eine Einrichtung zu finden. Wir haben in unserer Praxis auch eine Sozialarbeiterin, also eine Sozialpädagogin angestellt, die sich genau um solche Belange um der Kooperation bemüht, weil das natürlich in so einer normalen ärztlichen Sprechstunde oft ein bisschen weit führt. Aber da den Bedarf sehen wir auf jeden Fall und das haben wir mit im Blick.
Von welchen Stigmatisierungen sind die von drogenabhängigen Personen und auch deren Kinder betroffen? Beispielsweise einen Arbeitsvertrag, wenn vielleicht eine Lücke im Lebenslauf ist und dann die Ansage ist, dass man in dieser Zeit heroinabhängig zum Beispiel war, kann ich mir gut vorstellen, dass es für viele Arbeitgeber ein Argument ist, welches an sich nicht so gut fundiert ist, aber ein auf Stigmatas basierendes Argument für sie ist, eine Person nicht einzustellen. Sind es nicht auch gerade diese Stigmatisierungen, die den Ausstieg aus der Szene erschweren und wie sind da Ihre Erfahrungen?
Die Stigmatisierung ist natürlich ein Riesenproblem und die erlebe ich auch täglich bei uns in der Praxis. Oft so das große Bedürfnis zu sagen, also was sind denn das für welche, was machen die denn bei Ihnen, wo ich dann ganz klar bleibe und sage, bei uns kann sich jeder Hilfe holen, wir behandeln jeden Menschen gleich. Wenn eine Erkrankung vorliegt, wo wir helfen können, wo wir behandeln können, dann tun wir das gern und dann ist das auch das Ende der Diskussion. Wem das nicht passt, er muss sich eine andere Praxis suchen. Auch da sind wir relativ klar und oft geht das auch gut. Ich glaube, dass man dieses Thema offen angehen muss, dass man darüber offen sprechen sollte. Ich würde das auch nicht jedem Arbeitgeber zumuten wollen, über jede meiner Erkrankungen im Einstellungsgespräch gleich zu sprechen. Das können ja auch andere chronische Erkrankungen sein, die zu einer Schwierigkeit führen. Zum Beispiel eine Epilepsie ist jetzt auch nichts, was den Arbeitgeber sofort sagen lässt, ja, das ist ja gar kein Problem. Also das ist das grundsätzliche Problem von chronischen Erkrankungen. Psychische Erkrankungen sind dann nochmal extra schwierig. Und unter den psychischen Erkrankungen ist es die Abhängigkeitserkrankung, die besonders unattraktiv ist zu nennen. Auf der anderen Seite habe ich die stärksten Stigmatisierungsausdrücke auch von den Patienten selber oft gehört. Und das erlebe ich oft auch sehr schmerzhaft in den Gesprächen, wie sie manchmal über sich selber sprechen als die Junkies, also wie das auch übernommen wird. Und ich glaube, dieses Gefühl, versagt zu haben oder an einen Punkt im Leben gekommen zu sein, wo man ja nie hin wollte, wo man sich ganz sicher war, dass das einem nicht passiert, das ist auch so eine große Schwierigkeit. Und dann findet man sich in einer Umgebung wieder oder in einer Gruppe, der man zugeordnet wird, aus der es auch schwer rauszukommen ist. Auf der anderen Seite erlebe ich auch in dieser Gruppe, wie es ja oft so ist, dass sich in Gruppen auch Solidarisierung entwickeln, eine große Unterstützungsbereitschaft, weil sie oft wissen, wie es dem anderen geht. Und wenn es dem einen nicht gut geht, dann sagen die, ich gucke jetzt mal. Zum Beispiel in der aktuellen Pandemie hatten wir auch einige Patienten, die in Quarantäne waren, die eben kein super unterstützendes Sozialsystem hatten, wo dann andere Patienten für die Einkaufen gegangen sind. Also sowas erleben wir auch wieder. Also so das Stigma ist oft ein Grund, aus der Szene rauszuwollen. Ja, das ist ein guter Grund. Und wenn man das dann auch schafft, dann erlebe ich auch immer wieder, wie sehr auch das Bedürfnis da ist, sich auch davon abzugrenzen im äußeren Erscheinungsbild. Wir haben viele Menschen bei uns in Substitutionsbehandlung. Wenn man die auf der Straße trifft, würde man nie drauf kommen, dass da eventuell eine Suchterkrankung, eine Abhängigkeitserkrankung oder gar eine laufende Substitutionsbehandlung gerade stattfindet. Das ist aber auch wiederum das Erfreuliche und das Tolle an diesem Therapieverfahren oder an der Möglichkeit, dass es das gibt. Es gibt eine Drittelregelung bei chronischen Erkrankungen. Ein Drittel der Patienten mit einer chronischen Erkrankung, das trifft eigentlich fast für alle chronischen Erkrankungen zu, ob das jetzt Bluthochdruck ist, Diabetes. Es gibt häufig so chronische Erkrankungen, wo man als Arzt sagen muss, wie ist denn die Prognose? Die Drittelregel, über den Daumen gepeilt, sagt, ein Drittel der Patienten schafft es sehr gut, wird geheilt. Ein Drittel wird es einen Verlauf geben, der so, wo man so sagt, das ist okay, muss zum Beispiel dauerhaft in Substitutionsbehandlung sein, aber wird das alles gut stabilisiert hinbekommen. Und ein Drittel wird ein schwieriger Verlauf sein. Es wird immer wieder zu Rückfällen kommen. Es wird vielleicht sogar zu einem Versterben kommen. Und das trifft auch für die Abhängigkeitserkrankung zu, nach meiner Erfahrung.
Welche Hilfsangebote gibt es denn für Kinder, die in einem Haushalt mit einem drogenabhängigen Elternteil aufwachsen?
Also welche das jetzt konkret sind, kann ich jetzt so detailliert nicht beantworten. Aber ich weiß, dass es tolle Projekte gibt für Kinder von psychisch Kranken. Das sind die Seelensteine. Da gibt es eine Möglichkeit, wo man sich Hilfe und Unterstützung holen kann. Aber da würde ich tatsächlich an das Jugendamt und an die freien Träger verweisen, die Drogenberatung stellen. Es gibt immer Angehörigengruppen, wenn man eben auch jemand in der Verwandtschaft hat, der diese Abhängigkeitserkrankung hat, der Partner eine Abhängigkeitserkrankung hat oder eben auch die Eltern. Und da gibt es tatsächlich gute Selbsthilfegruppen und auch Pro Familia ist sehr stützend bei den Familien. Und das Jugendamt hat ja manchmal so einen Ruf, die nehmen nur die Kinder weg. Nee, den kann ich überhaupt nicht bestätigen, diesen Ruf. Sie sind sehr bemüht und wir arbeiten gut und gerne auch mit dem Jugendamt zusammen und stellen uns auch dort als Ansprechpartner zur Verfügung.